Und mein Name ist Christian Hüffer.
Schon zu lang für dich zu merken.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich bin hier Mel Gibson in Braveheart. Ich habe mir mein Gesicht blau gemalt und habe versucht, Leute hinter mich zu ziehen, damit einfach dieses Scheißspiel jetzt den Gürtel holt. So funktioniert das nicht. Dieses Spiel hat im März stattzufinden gehabt und ich werde das verteidigen bis an mein Lebensende, diese Entscheidung.
Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Unser kleines Crossover von Last Game Standing und Insert Moin. Und ich begrüße in den Quarantänen dieses Landes in Freiburg Manuel Fritsch.
Schönen guten Morgen aus dem Homeoffice.
Im Westend von München.
Ne, ich wohne doch in Leim, Christian.
Ja, in Leim ist doch wurscht.
Der Löwe aus Leimen.
Genau, der Löwe aus Leim. Christian Alt.
Hallo.
Und mein Name ist Christian Hüffer.
Schon zu lang für dich zu merken.
Wahnsinn.
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 Ja, was, ich habe mir doch überlegt, ob ich mir doch einen geilen Kampfnamen gebe. Irgendwas, ja. Der Seelöwe aus Sendling. Aber da ist mir nichts eingefallen, deswegen gab es diese kleine Verzögerung. Mein Gott, kann ja mal passieren. Was auch passieren kann, ist, dass Disco Elysium nicht mit einem Gürtel nach Hause geht.
Oh, Trommelwirbel.
Trommelwirbel, Half-Life Alyx, ich glaube, das ist die größte Überraschung in der Geschichte von Wer hat den Gürtel. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Half-Life Alyx gewinnt und dann auch noch Disco Elysium vom Thron wirft. Große Props trotzdem an Disco Elysium, 5-mal Gürtelträger, das ist absoluter Rekord. Herzlichen Glückwunsch an Disco Elysium für diese hervorragende Leistung, für diese Ausdauer, für diese unglaubliche Strähne, wo ich mir nicht sicher bin, wann wir ein Spiel erleben werden, das so eine Dominanz über so einen langen Zeitraum in Wer hat den Gürtel behaupten kann.
Das schafft erst Disco Elysium 2 dann wieder. Wahrscheinlich.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch, ja. Aber Hauke hat schon immer gesagt, dass Half-Life Alyx die Krone holen wird, ja? Ich sag's ja nur.
Okay. Echt? Also damit habe ich ja null. Also
wirklich null.
Also erstmal muss ich ja sagen, unsere ganzen politischen Winkelzüge der letzten Woche haben sich bezahlt gemacht. Für die Leute, die diesen Podcast eigentlich nur so passiv genießen, wo das hier so Kino für die Ohren ist, die nicht mitbekommen haben, was in der letzten Woche passiert ist. Kleiner Recap. Erstmal war ich komplett davon überrascht, dass Half-Life Alyx relativ im Windschatten von Disco Elysium war und kurzzeitig sogar geführt hat, weil ich dachte tatsächlich, entweder wird's Ori and the Blind Forest oder es wird Mountain Blade. Aber
oder Doom dachte ich eher.
Doom Eternal. Aber dann war es dann so, dass Half-Life Alyx der einzige Kandidat war, der wirklich die Chance hatte, Disco Elysium den Gürtel abzunehmen. Und dann habe ich das gemacht, was man als guter Strippenzieher, als kleiner Marionettenspieler ebenso macht. Und zwar alle dazu aufgerufen, jetzt für Half-Life Alyx stimmen. Weil tatsächlich ist es so, wir haben nur einmal die Chance jetzt, Disco Elysium vom Thron zu stoßen. Wenn wir uns das Bewerberfeld diesen Monat anschauen, sähe es ähnlich aus. Also so, wir haben Disco Elysium hat im letzten Monat verlieren müssen. Sonst wäre ich komplett durchgedreht. Und ich habe auch schon den Christian Schiffer bearbeitet, nicht nur im Forum, sondern auch in privaten Nachrichten, dass wenn er, der bis zum Schluss für Mountain Blade gestimmt hat, wenn er das nicht macht, dann bin ich richtig sauer. Wenn er nicht noch umstimmt auf Half-Life Alyx, dann wäre ich richtig durchgedreht.
Ich bin halt nicht so ein Umfaller wie du. Ja, der beim kleinsten Windhauch hier zu Half-Life Alyx Rockzipfel. Läuft,
nein, ich bin kein Umfaller.
Sich da auszuheulen. Disco Elysium darf nicht nochmal gewinnen.
Ja, ich bin hier Mel Gibson in Braveheart. Ich habe mir mein Gesicht blau gemalt. Alleine und bin nach vorn geritten und habe versucht, Leute hinter mich zu ziehen, damit einfach dieses Scheißspiel jetzt den Gürtel holt und damit endlich Disco Elysium nicht mehr der Gürtelgewinner ist. So nämlich.
Es war so spannend, aber auch diesen Monat. Also ich habe wirklich so oft wie noch nie ins Forum geguckt diesen Monat, weil es war immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. jetzt, das Endergebnis hast du noch gar nicht gesagt, das war denkbar knapp mit 30% und 2 Stimmen Vorsprung holt sich Half-Life Alyx diesen Titel. Die Cobra aus City 17, aus City 17.
Nee, das haben wir wieder geändert, weil eine Cobra hatten wir schon mal.
Dann müssen wir noch überlegen, das Chamäleon.
Die Viper aus Virtual Reality.
Die Viper aus VR.
Das ist... Okay.
Das Chamäleon aus City 17 vielleicht holt sich den Titel mit 2 Stimmen Vorsprung. Also es war wirklich bis zur letzten Sekunde spannend. 30% zu 29%. Das war wirklich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf dem 3. Platz, damit hätte ich auch nicht gerechnet, Animal Crossing New Horizons mit sagenhaften 16%, lange vor Ori and the Will of the Wisps mit 10%. Und dann kommt erst dein ins Feld geführter, dem angeblichen Kampfgewicht angemessenen Mount & Blade 2. Und Christian, ich muss ja schon sagen, also ich glaube, das war ein geschicktes Bauernopfer von dir. Du wolltest nämlich heimlich auch, dass Disco Elysium abtritt. Und deswegen hast du Mount & Blade 2 ins Feld geführt. Das war nämlich von Anfang an eigentlich ein junges, unverbrauchtes Talent, was erst noch hätte reifen müssen. Und ich glaube, das musst du dir wirklich aufs Gewissen schreiben, dass du Mount & Blade über die Klinge springen hast lassen.
Nee, also ich weiß nämlich genau, wie es ist. Über Mount & Blade reden Menschen nur einmal und dann läuft, ist das so ein richtiger Longtail-Titel, über den halt eine kleine Gruppe von Fans über einen längeren Zeitraum reden. Aber einmal macht das dieses Spiel einen Aufschlag. Das heißt, wenn ich das in einem Jahr nominiert hätte, um zu sagen, okay, März 2021, alle sind wieder irgendwie draußen und gehen wieder in den Kneipen und plötzlich haben wir einen Impfstoff und die Welt ist wieder geil. Ach ja, wisst ihr noch, letztes Jahr kam ja so ein Spiel raus, da haben wir kurzzeitig alle drüber gesprochen. Das Spiel ist jetzt in Patch 1.8.3
endlich spielbar
und dann nominiere ich das. Nee, so funktioniert das nicht. Dieses Spiel hat im März stattzufinden gehabt und ich werde das verteidigen bis an mein Lebensende, diese Entscheidung.
Ja, genau. Ich muss ja dazu sagen, erstens kann es sein, dass wir Mount & Blade nicht das letzte Mal gesehen haben, zumindest bei Last Game Standing. Und zweitens, klar ist das so ein bisschen...
Oh Gott, ich weiß, was du machen wirst, der Wichser.
Man muss sagen, wir nehmen diese Folge, obwohl sie, glaube ich, später erscheint, als die Auslosung für unsere nächste Last Game Standing Staffel.
Mhm.
Könnte es natürlich sein, dass da etwas passiert. Auf jeden Fall ist das natürlich trotzdem sehr bitter. Hier so ein großartiges Spiel mit 6%. Ich fand das auch sehr interessant, weil Mount & Blade hat eigentlich ganz gut losgelegt. Mhm. Losgelegt wie die Feuerwehr. Und ist dann leider ein bisschen schnell die Luft ausgegangen. Und ich fand es mega interessant, dass halt Half-Life Alyx hat halt wie so ein Eichhörnchen eine Stimme nach der anderen, weißt du, wie so ein Eichhörnchen, so eine Nuss nach der anderen bunkert, ja, mit viel Geduld und plötzlich war Half-Life Alyx vorne und plötzlich war Half-Life Alyx das Spiel, was eigentlich hätte Mount & Blade sein müssen, nämlich der potenzielle Kingslayer. Und ab dem dann quasi, ich meine, das ist dann auch eine psychologische Sache, ja, ab dem dann quasi so dieser Glaube an Mount & Blade verloren gegangen ist, wie ja auch bei Christian Alt zum Beispiel, da ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, so eine Dynamik dann nochmal umzukehren, ja, aber gut.
Spannender Monat jetzt
genug
auf jeden Fall.
Genug Doppelpassgelaber. lass mal hier weitermachen.
Genau, denn Alyx stellt sich natürlich auch neuen Mitbewerbern, die in den Ring steigen. Und es wird auch ein heißer, ein spannender Monat, glaube ich. Da sind 2-3 Kandidaten dabei, glaube ich, die Half-Life Alyx tatsächlich den Titel streitig machen könnten. Und dann wird sich zeigen, ob Half-Life Alyx wirklich nur ein Trotztitel war oder ein würdiger Titelverteidiger sein wird. Lasst uns einsteigen in die Spiele des Monats und wir steigen natürlich gleich mit dem heißesten Kandidaten ein, den wir alle drei natürlich gespielt haben, Final Fantasy VII, das Remake, zumindest Teil 1. Es ist eigentlich gar kein richtiges Remake, es ist eigentlich eher ein Reboot. Das Einzige, was Final Fantasy Remake, die neue Version jetzt, mit dem alten zu tun hat, ist eigentlich so ein bisschen die Prämisse, die Rahmenhandlung und die Charaktere, aber alles andere an dem Spiel ist wirklich komplett neu. Ich weiß, dass ich mich ein bisschen widerspreche, weil ich ja auch schon Vetos eingelegt habe gegen andere Remakes, aber Final Fantasy VII in diesem Monat nicht mit in die Liste zu nehmen, wäre komplett absurd.
Also, ja, das ist ein anderes Spiel, das natürlich auch damit spielt, dass es ein Remake ist, was ich dann, das finde ich fast das Spannendste an diesem Spiel. Hm. Das ist so hinten raus so eine Meta-Erzählung aufmacht und praktisch Fans des alten Spiels was erzählt über Fandom, über wie es ist, so eine alte Lizenz wieder aufleben zu lassen. Das fand ich irgendwie total interessant, ja, was es gemacht hat.
Eben, deswegen absolut berechtigt, hier reinzukommen. Ja. Und ich fand es auch richtig gut. Also mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe zwar einige Kritikpunkte auch bei uns, bei Insert Moin im Cast gehabt, was so das Kampfsystem angeht. Ich bin halt sehr großer Fan von Rundenstrategiespielen und von Rundenkämpfen. Ich mag diese alten JRPG-Kämpfe total gerne, was ja das Original Final Fantasy VII hatte. Das hat das Remake ja nicht mehr. Das hat nur so eine Pseudo-Mischform im Kampfsystem. Aber die ganze Präsentation, die ganze Art und Weise, wie diese Geschichte dargeboten wird mit dieser neuen Grafikbombast, es ist sehr kitschig, aber es ist auch sehr geil.
Finde ich nicht, finde ich nicht.
Okay, Chris jetzt, ja.
Du findest es nicht kitschig oder nicht geil?
Na, ich finde es sehr kitschig, aber ich finde es nicht so geil, ehrlich gesagt. Also ich spiele es jetzt auch nicht weiter, es ist für mich eher... Ich habe es am Anfang, habe ich es gemocht und ich finde schon auch, dass das eine gelungene Neuinterpretation ist, aber ich muss mich mittlerweile echt dazu zwingen, es weiterzuspielen. Also ich finde, diese erzählerische Magie, die ich vielleicht mit 17 gespürt habe, als ich Final Fantasy VII damals gespielt habe, die spüre ich einfach als 41-Jähriger nicht mehr so. Mir gefällt das Kampfsystem nicht. Ja. Ich finde es schlecht gebalanced auch, aber vielleicht liegt es an mir. Also ich finde es entweder auf normal finde ich es zu schwer und auf leicht finde ich es viel zu leicht.
Ja, das ist leider echt ein Problem, ja.
Also keine Ahnung, sowas hasse ich. Also sowas ertrage ich nicht. Ich fühle mich jedes Mal, also ich meine, es ist so ein... Da sieht man halt, wie wichtig Spielmechanik ist oder die Regeln, ne? Also das ist halt sowas muss halt irgendwie funktionieren. Und du kannst nicht irgendwie sagen, normal ist einfach fünfmal so schwer wie leicht und dazwischen gibt's nicht. Und dann gibt's irgendwie diesen Classic-Modus, den ich sowieso noch nicht verstanden habe, der ja quasi rundenbasierend ist, aber nicht rundenbasierend. Ja. Ganz seltsam. Und das sind alles so Sachen, also diese Dialoge, die machen mich wahnsinnig. Ich finde die teilweise so doof. Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, also es ist eine Neuinterpretation, aber es ist keine Neuinterpretation, die so weit geht, dass ich wirklich sagen würde, das, was 1997 gut funktioniert hat und ein hervorragendes Spiel war, wurde in derselben Qualität angepasst auf die heutige Zeit, wenn man halt jetzt mal von dem Technologischen absieht. Meine Meinung.
Ja, ich habe eine Frage an euch. Habt ihr die neuen Hobbit-Filme gesehen?
Nee, den ersten. Den ersten. Okay. Und ich wollte den ersten nicht sehen, weil es hieß, da wird gesungen. Und ich hasse nichts mehr, als wenn in Filmen gesungen wird.
Danke.
Und dann habe ich, dann war der aber irgendwann mal so auf Amazon Prime oder so und dann habe ich mir den angeschaut und fand den echt ganz nett.
Okay.
Also ich fand den jetzt nicht so geil wie Herr der Ringe, aber ich fand den, also dafür, dass da gesungen wird, ist es echt ein okayer Film. Es ist der beste Film, der mir bekannt ist, in dem gesungen wird.
Okay, alles klar. Wir schauen mal Singing in the Rain zusammen. Super Film, in dem gesungen wird. Egal. Was ich sagen wollte ist, ich habe die ganze Zeit beim Spielen an die Hobbit-Filme denken müssen, weil du hast ein Buch, das ist 200 Seiten lang, ne? Und dann machst du da aber 9 Stunden Film draus.
Mhm. Oh,
und genau so ging es mir einfach mit dieser Spielpassage. Du hast da Sachen drin. Ich sag nur, du läufst durch irgendeinen Tunnelschacht mit so Roboterarmen
und
das dauert einfach 5 Stunden und du denkst dir nur so, warum mache ich das gerade? Was passiert hier? Wieso? Ja. Wann kann ich denn endlich mal wieder weiterspielen? Wann passiert mir was Interessantes? Ja. Also dieses Spiel dauert 35 Stunden.
Ich bin da immer noch drin. Ich bin immer noch in diesem Tunnel. Wirklich. Ich habe keinen Bock mehr. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich spiele ohne Scheiß Fallout 76.
Geil.
Jetzt statt Final Fantasy VII. Das hätte ich mir auch nicht gedacht.
Nee,
Willst du Fallout 76 nominieren zum Gürtel oder was?
Das ist ja nur ein DLC rausgekommen.
Okay, gut. Aber so dieses Grundproblem, dass dieses Spiel so gestreckt ist, das macht mich komplett fertig. Hm. Ich finde das Leveldesign furchtbar.
Ja.
Also ganz, ganz schlimmes Final Fantasy 13 Schlauch-Leveldesign aus der Hölle.
Ja.
ganz, ganz schlimm.
Und dann machen die Kämpfe noch nicht mal Spaß. Mhm.
Die Kämpfe machen mir als einziges Spaß.
Ah, also okay,
ich habe nur Spaß mit den Kämpfen.
Hast du dieses Balancing-Problem nicht?
Nee, ich bin einfach besser als
du. Ja, okay, kann ja sein, okay.
Ja,
okay. Ich schließe auf leicht, gell?
Also,
das finde ich eine gute Herausforderung.
Scheint ja bei euch nicht so gut anzukommen. Deswegen bin ich umso gespannter, wie es in der Community ankommt. Das kann ich sehr schwer einschätzen. Ich glaube, Final Fantasy VII hat sehr viele Fans und hat sehr viel so diese Nostalgie-Atmosphäre auch, die dann auch viele abholen wird. Es ist ja auch international, glaube ich, ganz gut weggekommen, hat sich wahnsinnig gut verkauft. Also, ich bin mir unschlüssig, wie das hier beim Voting funktioniert, aber insgesamt schon einer der Kandidaten, die eine Chance dazu hätten, glaube ich.
Also ich finde es ganz interessant, weil du Christian, du hast ja keine Final Fantasy Vergangenheit, ne?
Doch, ich habe den Siebener gespielt, letztes Jahr im Italienurlaub, an den ich zurückdenke und frag mich, wann darf ich endlich wieder in Italienurlaub fahren? habe ich den Siebener gespielt, bis ich aus Midgar raus bin. Also ich kenne die ganze Passage, die ich jetzt da irgendwie gespielt habe, relativ gut, relativ frisch. Und ich muss einfach sagen, mir hat das viel besser gefallen im alten Spiel, wie schnell das dann auch abgehandelt war. Also man merkt einfach, wie gestreckt wird und das nervt mich kolossal. Wobei ich sagen muss, es gibt so einen Punkt, ich hatte große Probleme, in das Spiel reinzukommen und dann machst du deinen ersten Bosskampf und dann hat so eine Strecke von 8 bis 9 Stunden, wo es mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und ich glaube, da kann ich auch das komplette Lob aus der internationalen Presse nachvollziehen, kommen dann aber nicht drüber hinweg über die Schwächen, die es dann sonst noch hat.
Ich habe das gefragt mit der Final Fantasy Biografie, weil ich wissen wollte, welche Rolle wohl hier Nostalgie tatsächlich spielt.
Gar nicht mal so eine große. Ja. Also ich habe ja den Insert Moin Cast mit der Anne aufgenommen, die neue Moderatorin bei uns.
Eine sehr gute Idee übrigens. Das muss ich nochmal sagen. Also die ins Team zu nehmen ist sehr, sehr gut.
Ja, Anne ist
gut,
die Beste.
Good job, Manu. Hat mich sehr gefreut, dass ich das
freut mich auch sehr, ja. Und sie hat keine Final Fantasy Erfahrung. Sie ist ein Ticken jünger als wir, als Micha und ich. Und hat eben Final Fantasy VII jetzt frisch gespielt, ohne das Original zu kennen. Und ihr hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Also es funktioniert nicht nur durch die Nostalgiebrille. Ich glaube sogar eher, dass die Nostalgiebrille ein bisschen hinderlich sein kann, was man an euch beiden ja auch sieht. Dass es einem dann zugestrickt
wird. Ja, also bei mir ist es eher so, ich weiß, dass ich Final Fantasy VII durchgespielt habe und es unglaublich gerne gespielt habe, aber es hat bei mir nicht diese, also ich habe da nicht die ganz große Kerze in meiner Kathedrale am Brennen für, weil ich mich, also zum Beispiel auch so dieser Tod dieser Hauptfigur und sowas, das habe ich alles vergessen. Also es war wirklich so, ich habe das gespielt, fand super, ich weiß nur noch, dass ich super fand, aber ich habe, also es ist überhaupt nicht stark verwurzelt jetzt in meiner Spielebiografie.
Ja. Nun gut, dann kommen wir mal zum nächsten Titel. Auch ein Kandidat, den wir eigentlich jetzt auch nur in der Liste haben, weil es natürlich fairerweise auch ein Remake ist, weil auch alles neu gemacht worden ist und weil das sicherlich auch eine große Community hat, was wir aber alle drei nicht gespielt haben, weil ich bin einfach kein Horrorspiel-Fan. Das ist einfach der Micha bei uns. Ja. Resident Evil 3, das Remake, will da anknüpfen, wo letztes Jahr, glaube ich, Resident Evil 2 so große Erfolge gefeiert hat. Resi 2 ist aber halt auch der große, das bessere Spiel, das insgesamt besser angesehenere Spiel und Resident Evil 3 war ja schon auch kein gutes Spiel und das Remake ist jetzt auch eher so halbgar. Micha hat einen sehr ausführlichen Cast dazu gemacht mit Marty und Benny bei uns, wo sie das wirklich auch en Detail auseinanderrupfen und die lassen kein gutes Haar an Nemesis. Also es sieht zwar optisch beeindruckend aus, aber es kommt nicht an die Qualitäten ran, die Resident Evil 2 letztes Jahr hatte, das Remake.
Ja, das glaube ich sofort. Also ich habe auch den Eindruck, ich habe es nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe den Zweier angefangen letztes Jahr und fand den ganz cool. Aber auch so, was ich jetzt mitgekriegt habe, von wie Leute auf dieses Remake reagieren. Klar, wir haben auch draußen gerade irgendwie andere Probleme als wie ich jetzt Resi 3 finde. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich habe das Gefühl, es ist so scheißegal, dieses Spiel. Ja. Also ich habe das Gefühl, es ist außerhalb von einem kleinen Fankreis ist es so, geht das Leuten wirklich am Arsch vorbei.
Im Vergleich zum zweiten, wo wir bei alle drei gesagt haben, bei der Jahresrückschau, wenn wir schon im Januar einen Gürtelträger gesucht hätten, wir haben ja erst im März angefangen, dann wäre Resident Evil 2 da garantiert ein Titelträger geworden. Und das schafft
ja,
der Dritte.
Ich habe es ja jetzt erst vor kurzem gespielt, weil es ja reduziert war für die PlayStation. Und der, ich muss dazu sagen, ich habe Resident Evil 2 nie gespielt. Also ich kenne quasi nur, auch hier ist, bin ich ein weißes Blatt Papier quasi. Und ich muss sagen, ich habe dieses Resident Evil 2, das Remake, echt gerne gespielt. Aber ich sehe es nicht in diesen 90er-Wertungen, was das da teilweise abgegriffen hat. Also dazu finde ich, hat das dann doch auch echt viele Macken so, ne? Also weiß nicht.
Naja. Gut, Christian,
aber wurscht.
Es wäre ja, eigentlich der Monat jetzt, bei dem wir Cyberpunk in der Liste hätten. Wenn ihr euch erinnert, boah, das wäre eigentlich der Release-Monat von Cyberpunk. Dann wäre, glaube ich,
so Bock drauf.
Ich habe auch so Bock drauf. Das wäre, glaube ich, dann bräuchten wir, glaube ich, die Folge gar nicht machen. In dem Monat, wo Cyberpunk rauskommt, machen wir herzlich willkommen zum Gürtel. Bitte wählt alle für Cyberpunk. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Monat wieder. Aber es gibt trotzdem ein Cyberpunk-Spiel diesen Monat, nämlich Cloudpunk. Und da interessiert mich sehr, was du dazu zu erzählen hast, ob das vielleicht so ein bisschen diese Lücke füllen kann, die wir spüren alle in uns.
Erstmal erzähl mal, was es ist.
Ja. Naja, Moment, aber ich möchte trotzdem kurz die Frage vom Manu beantworten, weil in der GameStar wurde nämlich genau das gesagt. Das ist genau das Spiel, was man spielen kann, um sich die Wartezeit auf Cyberpunk zu verkürzen. Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und für mich eigentlich der Überraschungshit dieses Monats. Was ist es für ein Spiel? Es ist ein Cyberpunk-Spiel, wie der Name ja schon verrät, und das ist nicht irgendein Cyberpunk-Spiel, sondern es tut jedes Detail dieses Genres aufs penibelste einhalten. Also du hast quasi, du bist, spielst eine Lieferant, also so arbeitest du so einen Lieferservice, der heißt eben Cloudpunk, und das ist ein illegaler Lieferservice, ja. Du spielst die Fahrerin, und hast wenig Geld, deswegen musst du halt diesen Job da antreten. Und deine Aufgabe ist es halt, für diesen Lieferservice allerlei so shady Dinge zu transportieren. Also hier mal ein Kopf vom Androiden, da mal eine Bombe, natürlich irgendwelche Drogen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich schon mal das Geile, weil dieses Spiel geht so los, wie man das von so Cyberpunk-Geschichten kennt. Nämlich, du siehst die Stadt und du siehst so fliegende Hoover-Cars. Ist eigentlich fliegendes Hoover-Car sowas wie ein weißer Schimmel?
Ja.
Ja.
Ja, okay, ja. Also siehst Hoover-Cars und du kannst dann quasi durch diese Straßenschluchten fahren, und das Ganze fühlt sich so ein bisschen an wie GTA 1 und 2. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern. Also wirklich diese ersten zwei GTAs, die von oben, ich glaube, der zweite war dann schon vielleicht ein bisschen schräg.
Nee, war auch
so ein bisschen, war auch oben, okay. Nee. Also so fühlt sich das so ein bisschen an. Und dazu, weißt du, hast du dann diese Elektromucke, diese milchglasige Elektromucke, die man so kennt aus diesen Cyberpunk-Filmen. Du hast diese ganzen verrückten Typen mit ihren komischen Frisuren. Du hast die großen Konzerne, die alles bestimmen. Also jedes Klischee, was ihr jemals über Cyberpunk gesehen oder gelesen oder gehört habt, kommt da halt vor. Aber das ist super. Also die halten sich da sehr sklavisch dran, aber das funktioniert, finde ich, total gut. Und über diesem ganzen Spiel liegt so eine Suppe aus so kalter Melancholie. Ja, wirklich wie bei Blade Runner. Also so diese Musik, du fährst da durch die Nacht. Natürlich ist immer Nacht, natürlich regnet es immer. Du hast irgend so einen KI-Hund dabei. Du fährst deine Pakete aus.
Aber was ist denn das eigentliche Gameplay? Ist das irgendwie...
Das Gameplay ist tatsächlich durch diese Stadt flitzen und die Pakete ausfahren. Und es ist dann immer so, du musst dann einen Landeplatz suchen, dann musst du da hingehen, dann ist wieder ein Club, da musst du dich irgendwie reinschleichen. Ich habe jetzt auch noch nicht so lange reingespielt. Ich kann mir auch vorstellen, weil du kannst auch dann dein Auto irgendwie verbessern. Das spielt dann natürlich schon auch dann so Verfolgungsjagden und was weiß ich, was irgendwie gibt. Aber erstmal war das halt so, diese ersten 3 Stunden, die ich das halt gespielt habe, war es vor allem das. Und das hat mir total gut gefallen, muss ich sagen. Und es war dann auch so, dass da tust du so eine Bombe ausliefern und dann hast du halt auch so eine Entscheidung, ja. Willst du die irgendwie jetzt dahin bringen? Also da, du hast ein Paket und das Wichtigste wird dir natürlich gesagt, ist, stelle keine Fragen zum Paket.
Ja, also es klingt schon so, als wäre da so ein bisschen auch eine Erzählung und eine Geschichte dahinter.
Ja, ja, natürlich, das ist total erzählend, das ist so mit Entscheidungen.
Okay, cool.
Und du hast halt eigentlich nur, also hast halt so diese Einsamkeit und Melancholie dieser Stadt. Und hast halt immer nur so da diesen KI-Hund, diesen Bekloppten im Auto. und dann den Typen aus der Zentrale, weil du, von dem du die Aufträge bekommst. Und du weißt auch nur, hey, die anderen vor mir bei Cloudpunk haben es nicht mal eine Nacht ausgehalten. Mhm. Und das ist echt, also ich finde so von der Prämisse, es ist ein schönes Spiel, finde ich. Und das ist echt so, also wenn ich jetzt im nächsten Level aufgestiegen bin bei Fallout 76, werde ich dem wieder entsagen und werde stattdessen Cloudpunk spielen. Und das ist ein deutsches Spiel übrigens aus so einem Berliner Studio und ich finde, man kann denen nur gratulieren. Das ist ein kleines Berliner Studio, das da jetzt einfach mal so ein cooles, also einfach wirklich cooles, schönes
Ironlands
hingestellt hat.
Ironlands aus Berlin.
Genau.
Die größte Frage, die ich habe, ist, das ist die Frage, die ich auch eigentlich habe an Cyberpunk 2077. Und zwar, inwieweit dieses Genre, von dem ich genau weiß, wie die Tropes funktionieren, auch unterlaufen wird. Weil ich, das, was du jetzt erzählt hast, klingt eigentlich so wie eine Weitererzählung von Blade Runner, ist ja auch ganz nett, das kennt man ja auch alles irgendwie, aber es ist schon so zum Klischee geworden, ne, es ist immer Nacht, es regnet immer, Neon, bla 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 bla, dass ich mir wirklich frage, okay, wie kannst du diesem Genre eigentlich noch eine neue Facette abgewinnen, irgendwie was auch, was über unsere Welt gerade erzählt, wo ich irgendwie andocken kann, weil irgendwie fühlt sich diese Vision immer so 80s an und so, weiß ich nicht, so weit weg, dass meine große Hoffnung ist, dass irgendwie das CD-Projekt was Interessanteres erzählen kann, als jetzt eine komplette Neuinterpretation jetzt von William Gibson oder so. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, aber ich weiß nicht, also ich finde das immer noch cool. Und ich meine, es gibt ja in der Literatur ja jetzt diese Ho-Punk-Geschichten. Wir hatten ja auch hier in Gürtel, weil es ein interaktives Buch ist, ja auch Gefährliche Feinde, was ja ein interaktives Ho-Punk-Buch ist von Frank Rieger. Es gibt ja auch diese Solar-Punk-Geschichten und so. Also da gibt's, glaube ich, jetzt so in der Literatur und sowas schon ziemlich viel. Aber ich fand das eben gerade mal ganz cool, dass das so ein bisschen Retro ist und dass das natürlich, um jetzt wieder mal so ein Christian Schmidt-Dings zu sagen, dass es einfach sehr klar lesbar ist. Du weißt einfach, um was geht's hier. Ja, hier natürlich sind es, natürlich kannst du überall Sushi essen. Ja,
natürlich
gibt's weirde Drogen und so. Und das hat mir ganz gut gefallen. Aber ich meine, es kann natürlich sein. Also ich habe das, wie gesagt, nur 3 Stunden reinspielen können. Kann natürlich sein, dass das später noch unterlaufen wird. Mhm. Und ich finde allein mal so dieses Ding, hey, du bist kein Cop, sondern du bist einfach mal ein Lieferservice mit Fahrern und du bist eine Frau, ist ja schon mal ein bisschen was sich vom Klischee absetzt. Ich fand es übrigens sehr interessant. Wir hatten ja erst vor einem halben Jahr oder so, einem Jahr, dieses Spiel Neo Cap, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, war ja auch ein Cyberpunk-Spiel und da hat man auch eine Frau gespielt und eine eine Uber-Fahrerin quasi. Und das fand ich dann auch interessant, also dass quasi so dieses, das ist vielleicht das, was du suchst, so die Erzählung über die Welt jetzt, dass man quasi, wie ja auch schon in
Death Stranding.
In Death Stranding, das quasi so das Computerspiel entdeckt halt so den prekären Beschäftigten. Man ist jetzt halt Paketbote, man ist Uber-Fahrerin, man ist Lieferantin eben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was halt gerade passiert. Und ich finde, das zu verheiraten mit Cyberpunk, wie es eben dann auch NeoCap gemacht hat, oder mit so einer düsteren Zukunftsgeschichte, wie eben bei Death Stranding oder jetzt eben auch bei Cloudpunk, das finde ich, funktioniert ganz gut.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Und eigentlich warte ich auch nur auf Cyberpunk 2077.
Ja, das wird so geil. Mein Gott, echt. Boah, ich habe so Bock. Ja. Ich träume von diesem Spiel, wirklich. Jetzt schon.
Ja, vor allen Dingen, jetzt habe ich auch irgendwie in diesem Jahr, glaube ich, mehr Zeit. So, ich freue mich einfach, Zeit zu haben dafür. Ja.
Ja, klar. Also ich werde auf jeden Fall Cyberpunk Urlaub nehmen.
Ja,
kannst du irgendwie mit nirgendwo hinfahren? Da bin ich dann lieber in dieser, wie heißt die Stadt? Weiß ich nicht.
Night City.
Ja, ich mache Night, zweiwöchigen Night City Urlaub.
Die Natter von Night City. Jetzt schon reserviert.
Ja.
Gut, ich wollte noch kurz festhalten.
Der Wal aus Warschau.
Ja, genau.
Geht auch.
Der Wombat hatten wir auch schon. Ich wollte nur kurz festhalten, dass Christian Alt ein 0815 Mittelalter spielt, wie Mount & Blade 2 verteidigt, aber von einem kleinen Indie-Studio aus Berlin, die Cloudpunk machen, Innovationen einfordert. Ja? Möchte ich nur kurz festhalten.
Ja, okay. Ja, okay.
Gut, dann kommen wir zu meinem Lieblingsspiel des Monats tatsächlich. Hätte ich auch, ne doch, habe ich eigentlich erwartet. Gears Tactics, ein Spin-off der Gears of War-Serie, die sich ja selbst nur noch Gears nennt. Und ein Prequel. Und Christian Schiffer, halte ich fest, ein rundenbasiertes Strategiespiel, beziehungsweise ein Taktikspiel. Es ist ein Taktikspiel im Stile von XCOM, was sich ein paar Neuerungen traut, was ein bisschen anders ist und in dieser klassischen Gears of War Militär-Atmosphäre. Also man rennt von hüfthoher Deckung zu hüfthohen Deckung, metzelt mit der Kettensäge die Locusts über den Haufen und ich habe so viel Spaß gehabt mit diesem Spiel. Also für mich das bisher beste Spiel des Monats und hat mich mit sehr viel Freude erfüllt, habe ich quasi am Stück durchgesuchtet, jede Mission und habe unfassbar viel Spaß damit. Hat mir mehr besser gefallen als das neue XCOM und dass ich diesen Satz mal sagen werde, hätte ich auch nicht gedacht.
Krass.
Ja, ich habe mega Bock drauf. Das Einzige, was mich natürlich abgeschreckt hat, ist Gears, weil ich mit dieser Serie so gar nichts anfangen kann. Mhm. Aber ist ja scheißegal, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Scheiß drauf, ja. Genau. Also mir kannst du echt Besenstiele hinstellen. Wenn die rundenbasiert gegeneinander kämpfen, count me in.
Absolut, absolut.
Ist so.
Und
ist
ich mag die Gears-Serie total gerne. Also ich habe mit den Action-Spielen auch immer sehr viel Freude. Ich mag die, wenn ich die im Koop zusammen durchspiele. Aber ich mag auch einfach dieses Gemetzel und diese bombastische Inszenierung. Also ich mag das wirklich tatsächlich sehr gerne, obwohl ich total der Pazifist bin und mit braugraunen Militärshootern ja so eigentlich gar nichts anfangen kann. Aber bei Gears schaltet mein Hirn irgendwie aus und ich feiere das total.
Oh. Das ist so ein Satz, den muss man in Freiburg sagen, ja, oder? Genau.
Und Gears Tactics bringt halt beides zusammen. Einerseits eben diese Charaktere, dieses Militärische gegen die Alien da zu kämpfen. Gleichzeitig erzählt es aber auch innerhalb dieses Universums eine ganz clevere Geschichte. Also es führt halt diese Geschichte im Endeffekt irgendwie auch weiter, indem es eine Vorgeschichte erzählt. Man spielt nämlich den Vater der Hauptfigur aus Gears 5. Also in Gears 5 spielt man Kate Diaz, eine weibliche Gears, die dann eben da ihre Vergangenheit erkundet und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und in Gears Tactics spielt man quasi ihren Vater und die Vorgeschichte. Man fängt an als Mechaniker und arbeitet sich dann so hoch. Es erzählt die typische Gears-Geschichte so von Verrat und Zusammenhalt und Bruderschaft und so weiter. Ganz klar, so eine ganz typische Militärgeschichte. Aber man arbeitet sich halt einfach von Rundenmission zu Rundenmission vor. Und es ist wirklich ein gutes Taktikspiel. Also es fühlt sich auch nicht an wie XCOM, aber trotzdem spricht es diese Ader an, die einem XCOM dann immer irgendwie so beigebracht hat, ja. Also es ist so ein schnelles Taktikspiel, aber eben mit ein paar Neuerungen. Zum Beispiel.
Warum fühlt es sich, genau.
Zum Beispiel hast du nicht dieses klassische bei den ganzen modernen XCOM-Derivaten, nenne ich es jetzt mal, über die wir ja die letzten Monate auch gesprochen haben. Da hast du ja immer so dieses klassische, okay, du hast zwei Aktionen pro Einheit und wenn du den Schuss abgibst, dann ist vorbei. Und dann levelst du halt deine Charaktere auf und unterwegs machst du dann halt noch so ein paar unterschiedliche Klassen. Und Gears bricht es ein bisschen auf, indem du einfach drei Aktionen bekommst. Und es klingt erstmal nach nichts, aber du kannst diese drei Aktionen komplett verteilen, wie du willst. Also du kannst auch dreimal schießen, du kannst dreimal in den Deckungsmodus gehen, du kannst in die Nahkampfattacke gehen. Und wenn du einen Locust mit der Kettensäge metzelst im Nahkampfangriff, dann kriegst du noch eine zusätzliche Aktion. Deine Mitspieler, deine Mitstreiter, aber auch und dadurch wird es, fühlt sich das auf dem Schlachtfeld komplett anders an als ein klassisches XCOM. Das Einzige, was fehlt, ich weiß nicht, wie wichtig das hier ist, die Geschichte mit der Strategieebene, die fällt hier komplett weg. Also Gears Tactics ist wirklich nur dem Namen entsprechend ein reines Taktikspiel und man hat zwischen den Missionen keinen Strategiemodus, in dem man irgendwie auf der Weltkarte oder so sich neue Einsätze auswählt oder Forschung betreibt. Also es ist wirklich nur auf die reine Taktik runtergebrochen.
Nee, das finde ich nicht schlimm.
Dafür hat es aber halt eben die Geschichte und die Inszenierung, die dann erzählt wird.
Okay, ich will das spielen. Ich habe es auch schon runtergeladen. ist ja im Game Pass tatsächlich. Ja. Bin noch nicht dazu gekommen, weil ich irgendwie, mir ist was ganz Schlimmes passiert diesen Monat, deswegen habe ich auch irgendwie nur Final Fantasy gespielt. Und zwar habe ich angefangen mit World of Warcraft. Ich habe noch nie in meinem Leben World of Warcraft gespielt. Und jetzt bin ich plötzlich World of Warcraft Spieler.
Oh mein Gott.
Und habe einen Level 102 Hunter. Die letzten Wochen hochgepäppelt und es ist das Beste und Schlimmste, was mir dieses Jahr passiert ist. Und oh es Gott. Ist das Jahr von Corona.
Also, wir brauchen einen neuen Mitstreiter für den Gürtel.
Ja, es ist echt ganz, ganz schlimm. Aber was ich mich die ganze Zeit bei Gears gefragt habe, ist, wie war eigentlich die Stimmung im Boardroom von 2K, als sie beschlossen haben, ja, wisst ihr was, wir ballern jetzt einfach dieses XCOM Chimera Squad für 10 Euro raus. Fuck it. So. Das muss man ja wissen. Also Gears war lange angekündigt.
Gears Tactics, als,
das ist ja. Genau. Und dann kam vor 2 Wochen so eine Pressemitteilung, hey übrigens, es kommt auch ein neues XCOM raus, dann einen Tag vorher oder so, es kostet 10 Euro, ja. Have fun.
Das ist so ein geiler Move. Ja.
Das ist so wie so 1994 RTL kauft für viel Geld die Rechte an der Champions League Viertelfinale und dann kommt ProSieben um die Ecke, macht schön Kampfprogrammierung und haut halt genau zur selben Zeit, keine Ahnung, Schindlers Liste oder sowas raus.
Michael, so ist das. Oder so, RTL hat doch damals tatsächlich Twin Peaks gekauft und Sat.1 hat dann einen Trailer geschaltet, dass man im Videotext von Sat.1 erfährt, wer Laura umgebracht hat.
Das war geil,
ja. Und daran erinnert mich das mit dem XCOM Chimera Squad. Das ist ein völliger Shadow Drop. Wir hatten den letzte Woche auch noch gar nicht in der Liste, weil einfach nicht klar war, dass ein neues XCOM erscheint. Es war klar, Gears Tactics erscheint. Ich hatte das in der Release-Liste ja schon hier eingetragen. Und dann auf einmal irgendwie, ja, eine Woche vor Gears Tactics ballern wir ein neues XCOM raus, was aber tatsächlich sehr viel anders macht. Also es ist noch mehr Spin-off, als man im ersten Moment denkt. Es ist ein ganz klein, runtergebrocheneres XCOM im Comic-Stil, würde ich eigentlich fast schon sagen. Und es bricht mit so ein paar Traditionen. Ich weiß nicht, ob du es schon gespielt hast, Christian?
Nee, weil ich gehört habe, dass es mit ein paar Traditionen
bricht. Ja, absolut. Es ist zum Beispiel, du hast nicht mehr die freie Wahl, welche Einheit dran ist, sondern du hast lineare Abfolge der Charaktere. Also immer eine Einheit von dir und dann wieder eine Einheit von den Gegnern. So geht's dann immer los und dann ist es so mit Initiativmäßig, kennt man ja aus anderen Spielen auch, dass sie einfach so eine fixe Reihenfolge haben. Du hast dann so einen Breach-Modus, also ein Level ist meistens unterteilt in 3 kleinere Gebiete. Und du brichst dann in so eine Stadt ein. Weil grundsätzlich muss man erstmal sagen, XCOM Chimera Squad spielt nach XCOM 2, wenn Aliens, also sorry, ist jetzt halt die Prämisse von diesem Spiel, du spielst irgendwie in City 31 oder so und du spielst in einer fernen Zukunft nach XCOM 2, bei der die Aliens und die Menschheit sich vertragen. Und du spielst eine Polizeitruppe, die mit gemischten Einheiten agiert. Also die Chimera Squad besteht aus sowohl Menschen als eben auch die klassischen Einheiten, die man aus den alten XCOM-Spielen kennt. Aber man kann sie diesmal aktiv steuern als Polizeieinheit. Und als diese Truppe, als diese Squad, brichst du meistens in Gebäude ein, in Bürokomplexe, in Forschungslabore, um einer Verschwörung auf die Schliche zu kommen, weil am Anfang eben was passiert, was du aufklären willst als Polizeitruppe. Und dann ist es eine sehr kurze, knackige Abfolge von Missionen immer. Der Strategieteil, der findet wirklich nur auf der Stadtebene statt. Und du kannst natürlich auch so ein bisschen forschen und neue Einheiten entdecken und neue Waffen und so weiter. Aber die Charaktere sind fix. Also anders als bei XCOM 2 entwickeln sich deine Figuren nicht mehr so nach dem, wie du sie irgendwie bildest oder siehst. Es sind nicht mehr deine eigenen Geschichten, sondern es sind feste Charaktere, die auch feste Dialoge miteinander haben und deren Skillset ist auch fest. Also wenn du eben diese Schlange hast, du kennst diese Schlange, die diese Zungenattacke hat aus den alten XCOMs, gell?
Ja, also bitte.
Ja, logisch. Und mit der kannst du dann zum Beispiel spielen und selbst diese Zungenattacke ausführen. Und du nimmst halt dann immer 4 Einheiten mit auf deine nächste Mission und brichst dann in diese Gebäude ein. Man kennt diese Situation so SWAT-mäßig, stürzt du durch die Fenster und dann hast du so 10 bis 15 Minuten lange Missionen und es ist schon sehr runtergebrochen. Also gerade im Vergleich zu Gears Tactics ist es ein sehr viel kleineres, ein sehr viel knackigeres, kürzeres Spiel.
Ich glaube, ich werde Gears Tactics spielen. Weil, als du gesagt hast, das sind nicht mehr deine Geschichten, deine Figuren, ja. Da war ich irgendwie raus. Ja. So, da habe ich gerade wenig Bock drauf. Das hat mich immer am meisten interessiert, da jetzt zu sagen, okay, du bist jetzt mein Granatenmann. Und dann gebe ich denen den Namen Bernhard Granatenmann und dann heißt diese Figur halt so.
Ja. Ich meine, Gears Tactics hat auch feste Charaktere, aber auch zufällige. Also du kannst dir dann in Gears Tactics hast du halt deine Einheiten, du kannst die haben zwar eine feste Klasse, also Granatwerfer oder sowas oder Waffenspezialist oder Sniper, aber innerhalb dieser Klasse kannst du die nochmal in 4 grundsätzlich ganz verschiedene Richtungen ausformieren und ausspezialisieren. Und bei XCOM Chimera Squad hast du halt, wenn sie dann mal aufleveln, hast du halt meistens einen fixen Skill, der dann dazukommt, oder du hast mal die Wahl aus 2. Also, ich verstehe schon, wo die Idee herkommt, zu sagen, hey, wir haben doch diese XCOM-Mechanik, wir lassen uns doch jetzt hier nicht die Butter vom Brot nehmen von Microsoft, da hauen wir halt selber noch mal ein kleines XCOM raus. Also, ich glaube, die Idee hat schon funktioniert und es hat auch seine Berechtigung und ist auch ein gutes Spiel, aber im Vergleich zu Gears Tactics, würde ich sagen, rutscht es ein bisschen hinten ab. Bin gespannt aufs Voting, ob die sich gegenseitig Stimmen wegnehmen. Was meint ihr?
Ja, das ist total schwierig. Schwer zu sagen. Ich bin auf jeden Fall generell auch gespannt aufs Voting. Ja. Ich glaube, es könnte ein spannender Monat werden, jetzt wo die Kuh vom Eis ist. Die Kuh hieß Disco Elysium.
Wahrscheinlich hackt sich irgendjemand rein und schreibt Disco Elysium wieder ins Voting oder so.
Ja, oder ich mach's aus Gewohnheit, aus Versehen rein.
Christian Schiffer, wir haben noch Streets of Rage 4, bevor wir zum Ende kommen. Hältst du das für einen Titelkandidaten oder ist es eher so ein Nice-to-have-Retro-Titel, der noch in der Liste ist?
Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Also für einen Titelkandidaten halte ich es jetzt nicht, was nicht heißt, dass es trotzdem ein unterhaltsames Spiel ist. Es ist halt wirklich, also ich habe jetzt die ersten 2-3 Welten gespielt. Dito. Und es ist halt Streets of Rage.
Ja, wie man es halt kennt.
Du verprügelst halt lauter so Lederjackentypen und Punker und so und Polizisten. Und du verprügelst aber auch mal ein Auto oder so, ja.
Oder kickst einen Mülleimer in und dann liegt da ein gebratenes Hähnchen drunter, halt, wie man es aus den Arcade-Spielen kennt aus den 80ern, ja.
Genau, es gibt schon so ein paar ganz geile Sachen, also gerade so, ich glaube in der 2. oder 3. Welt bist du in so einem Knast und dann kommen da die Polizisten und prügeln sich aber dann auch mit den Knastis und du kannst dann einfach so daneben stehen und dir das einfach mal so anschauen und dann halt mal eingreifen und so. Also das hat schon so ein paar, finde ich, so ganz nette Ideen. Es gibt auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel Elektroschocker oder so, was es nicht gab. Und ich muss halt sagen, ich liebe solche Spiele. Also ich finde, es gibt kaum etwas Geileres, als von links nach rechts zu gehen und Leute zu verprügeln. Also ich finde das auch viel geiler als diese ganzen, hey, ich muss mir jetzt hier meine Fingerkuppeln reißen, um irgendeine Spezialattacke auszuführen, Street Fighter Scheiße. Ja, ich finde das geil und ich spiele sowas wirklich gerne. Es ist super, sowas auch im Koop zu spielen, weil dann tun sich halt manchmal so schöne Situationen ergeben. Weißt du, so der eine hält den einen Schwitzkasten, der andere wirft ein Messer drauf, lauter solche Sachen. Und ich finde so, ich mag sowas. Es ist ein gutes Podcast-Spiel. Es ist sich seiner Tradition auch unglaublich bewusst, ja. Also unglaublich trashig, so von den Zwischensequenzen. Ich weiß auch gar nicht genau, um was es da geht, aber ist einfach so, ich glaube, Brawler ist der Fachbegriff für solche Spiele, ne? Ja. Ich finde, das ist einfach ein solider Brawler, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Mother Russia,
ja, genau, ja.
Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das ist, finde ich, zum Beispiel geiler, weil das modernisierter ist und sowas. Aber mei, also wer Streets of Rage mochte und wer so Brawler mag, ich bin ja ein großer Fan, ich weiß nicht, kennt ihr Cadillacs and Dinosaurs?
Nee.
Das ist ein Spiel für einen Automaten und für Neo Geo. Mhm. Und das habe ich halt immer in Spanien. In Spanien gab es ja nicht diese Sache wie in Deutschland, dass du nur ab 18 in die Spielhalle durftest. Und mein Gott, ich habe weite Teile meiner Kindheit damit verbracht, Cadillacs and Dinosaurs in der Dorfspielhalle zu zocken. Und zwar so intensiv, dass ich mir auch hier schön so ein Mame-Emulator gemacht habe, damit ich bisweilen immer noch Cadillacs and Dinosaurs spielen kann, wenn ich mich mal wieder ein bisschen abreagieren muss. Und vielleicht spiele ich in Zukunft stattdessen Streets of Rage 4 und ein größeres Kompliment kann man einem Brawler dann nicht machen.
Also kurze Info ist auch im Game Pass drin, wer da mal unverbindlich reinschauen will, geht im lokalen Koop tatsächlich mit 4 Leuten, was richtig geil ist. Es gibt nämlich 4 verschiedene Kämpfer und Kämpferinnen, mit denen man dann dieses Spiel durchspielen kann. Online funktioniert es leider nur im Zweier-Koop, außer man trickst halt ein bisschen mit Steam rum, mit diesem Remote Play. Dann kann man es quasi auch zu viert online spielen in der Steam-Version. Aber auch auf der Switch läuft es butterweich mit 60 Frames im gedockten Modus auf den Konsolen. Ich habe es jetzt auf der Xbox auch gespielt, also richtig, richtig cool. Wenn man Bock hat auf so ein altes Brawler-Game, richtig gute Empfehlung diesen Monat, mal so zwischendurch, aber ist für mich auch kein Titelkandidat. Wird ein paar Stimmen, glaube ich, einsammeln, einfach so aus Nostalgie, aber ja, mei. Wird Final Fantasy nicht den Titel streitig machen, glaube ich nicht.
Ah, ob Final Fantasy gewinnt, weiß ich nicht. Also ich glaube, Gears Tactics hat tatsächlich, glaube ich, Gears Tactics.
Ja, alles, wo die Gear-Lizenz steht dem im Weg und XCOM ist nicht gut genug dafür. Final Fantasy, also wenn, dann macht's höchstens Alyx nochmal, weil die Leute sagen nichts
genau
davon.
Genau, also tut jetzt mal Alyx nicht das Totenglöckchen schon läuten, weil es am Ende... wir haben Alyx schon einmal unterschätzt, sage ich jetzt mal. Ja?
Das stimmt allerdings, ja.
Ich glaube, ohne diesen Trotzkandidaten wird Alyx ziemlich abstinken, tatsächlich. Es wird diese paar VR-Fans noch geben, die dran festhalten, aber ansonsten, glaube ich, wird Final Fantasy machen.
Naja,
weil es den berühmtesten Namen hat.
Ich habe Alyx natürlich auch nicht gespielt, aber ich bin mir sehr sicher, dass Alyx das bessere Spiel ist. Also, weißt du, Alyx hat überall Top-Wertungen bekommen und ist bestimmt ein herausragendes Spiel.
Aber ich glaube nicht, dass die 30%, die diesen Monat für Alyx gestimmt haben, dieses Spiel auch alle gespielt haben. Das ist ja ganz klar eine politische Entscheidung.
Ja gut, aber er unterschätzt nicht die Intelligenz und Seriosität unserer Community. Das sind einfach Leute, die sagen, das sind Leute, die sagen, ich habe so viel Spielverständnis. Ja, so viel Verständnis über Computerspiele. Ich muss ein Spiel nicht spielen, um es beurteilen zu können in seiner Qualität. Weißt du, so wie so ein alter Boxtrainer, der irgendwo am Rande so eine Rauferei sieht und schon auf den ersten Blick beim kleinen Jungen sagen kann, aus dem wird mal was. Weißt du, so ist halt unsere Community. Und ich finde es ja auch gut,
so
dass die Leute nicht
Blade
einfach nur...
Hast.
Nein, das ich finde es ja gut, dass die Leute nicht einfach nur danach gehen, was sie gespielt haben, ja, sondern dass sie sagen, okay, ich nehme von meiner subjektiven Meinung, ich habe das nicht gespielt, Abstand, aber offensichtlich handelt es sich halt bei Half-Life Alyx wirklich um ein herausragendes Spiel, auch wenn ich es nicht gespielt habe. Also ich finde das ja was Schönes, ja, weil sonst könnten wir ja hier einfach, Beliebtheitswettbewerb machen, aber unsere Community ist eine, die nach objektiven Kriterien Spiele beurteilt. Das hat sie in der Vergangenheit bewiesen, das hat sie in der Gegenwart bewiesen, das wird sie auch in der Zukunft beweisen.
Alles klar.
So, sehr schön. Schöne Schlussworte. Die Hälfte davon war die Story aus dem Spiel Punch Club, die du gerade rezitiert hast.
Großartig.
Und das Zweite, das werden wir jetzt einfach sehen. Ich glaube, wir lassen die Hörerinnen und Hörer jetzt einfach mit diesem Gefühl des gleich geht's aufs Maul. Einfach in dieser Abstimmung. Das lassen wir jetzt entscheiden. Und da sind wir jetzt an dieser Stelle einfach raus.
Herr Alt, wo kann ich denn abstimmen, wenn ich abstimmen möchte?
Ja, gute Frage. Man kann abstimmen unter forum.lastgamestanding.de. Ist ganz einfach. Da tummeln sich ganz fantastische, schlaue Menschen, die sehr viel dummen Quatsch von sich geben. Genau wie wir. Und es macht einfach echt Spaß, dort abzuhängen. Man kann den ganzen Monat immer wieder so schauen, wie es so steht. Der Thread vom letzten Monat hat, glaube ich, 400 Antworten oder so, was ein bisschen irre ist. Aber ja, es macht sehr viel Spaß dort, Zeit zu verbringen und man trifft uns alle dort.
Ja, aber allerdings, es gibt jetzt auch noch mal eine Veränderung, weil du, Manu, hast vorgeschlagen, dass man nicht sehen soll, wer für was gestimmt hat. Vielleicht magst du das kurz begründen, weil es ist ja auch eine größere Änderung dann im
Na, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich hätte es am liebsten ja mal gesehen, dass wir einfach gar nicht sehen, wer führt und dass jeder wirklich geheim voten kann. Aber es nimmt natürlich auch so ein bisschen die Spannung und die Energie raus, dann auch andere Leute wieder auf seine Seite ziehen zu können. Also ich würde es schon lassen, dass man die Stimme wieder umändern kann, weil das ja auch für die Spannung sorgt. Aber ich fände es interessant, mal zu sehen diesen Monat, wenn man nicht sieht, wer für was gestimmt hat. Wenn wir das einfach mal ausprobieren.
Was versprichst du dir denn davon?
Dass man noch ein bisschen intriganter arbeiten kann, dass sich niemand schämen muss, als einziger für Ori and the Blind und and the Will of the Wisps gestimmt zu haben. Ich weiß nicht, ob das groß was ändern würde. Wenn es nach mir ginge, wäre es ganz
anders. Hast du das Gefühl, dass sich da Leute schämen, wenn sie für Ori and the Blind Forest oder für das 5% oder 6% Spiel gestimmt haben?
Sie sind halt leichter angreifbar. Also diese eine Person, Grüße an Schlotz, die für Nioh 2, ich will nicht wissen, wie viel Bestechungsversuche er schon hinter sich hat, doch noch die Stimme umzumachen. Ich meine, keine Ahnung.
Na gut, also.
Ja, ich würde auch sagen, wir versuchen das einfach mal. Ja. Wir ändern ja eh immer andauernd irgendwelche Sachen. Die zweite Sache, die ich gerne wirklich nochmal bekräftigen will, ist, wir brauchen den Last Game Standing Verfassungskonvent, wo wir über all diese Dinge dann mal rechtssicher sprechen und das ein für alle mal klären. Und wenn sich da Menschen aus dem Forum berufen fühlen, zu sagen, ja, ich will zu einem der Gründerväter der Last Game Standing Verfassung gehören, die natürlich eine konstitutionelle Monarchie ist, weil Christian und ich sind immer noch die Chefs, aber es gibt ein Parlament, dann können wir da gerne drüber sprechen und dann machen wir da eine Bonusfolge draus.
Genau. Und schreibt doch in die Kommentare, wie ihr das findet, dass man nicht sehen kann, wer für was gestimmt hat. Genau. Dann haben wir da ein bisschen Feedback und können uns dann überlegen, ob wir das so fortführen. Gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich. Ja. Ich bin gespannt.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.